Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, liebe Gäste, die Sie heute vielleicht zum ersten Mal hier sind, mit diesem Frühlingslied von Schubert im Frühling heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Es ist die letzte der Veranstaltungen Wissenschaft um 11 in diesem Winter. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Vor 10 Jahren begannen wir mit dieser Serie und sie kommen immer noch und sie kommen so zahlreich. Das macht Mut, das macht Freude. Vielen Dank dafür. Und deshalb stimmt auch das Frühlingslied, das wir jetzt gehört haben, auch sehr stark. Es sprießt immer wieder auch bei uns. Wir haben nämlich für den nächsten Winter bereits wieder ein Programm beisammen. Herzlich willkommen, die beiden Gäste vom Musikkonservatorium. Einerseits Cornelia Wild, andererseits Florian Wachter am Piano. Cornelia Wild ist Sekundarlehrerin in Veltheim. Sie gibt dort Sport und Mathematik. Sie übt ihr Hobby seit über 20 Jahren aus, in verschiedenen Chören, auch hier in der Region. Florian Wachter studiert Piano an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie werden uns heute Morgen mit Schubert noch mehrere Male werden Sie uns beglücken und begleiten. Vielen herzlichen Dank für dieses Einstiegslied. Schön war's. Ja. Es gibt Begriffe in unserer Sprache, meine Damen und Herren, die haben gewaltiges Spaltungspotenzial. Atomenergie ist zum Beispiel so eines. Man ist dafür, man ist dagegen. In den 80er Jahren war es das Waldsterben. Man glaubte daran oder man lachte darüber. Manchmal dünkt es mich, mit dem Klimawandel ist es ähnlich. Was aber sicher der Fall ist, der Begriff, der dem heutigen Vortrag zugrunde liegt, Gentechnik, hat ein ähnliches Spaltungspotenzial. Das eine Lager sieht in der Gentechnologie ungeahnte Möglichkeiten, Krankheiten besiegen zu können oder gegen den Hunger anzutreten. Und die andere Seite sieht darin eher einen Eingriff, einen ungebührlichen Eingriff in die Schöpfung und ist deshalb des Teufels. Geht man dann aber den Fakten nach, dann wird oftmals die Luft etwas dünn. Man spürt, dass der Sachverstand vielleicht nicht überall so vorhanden wäre, wie er eigentlich nötig ist. Nun möchten wir von der NGW Ihnen jetzt, wir möchten Sie nicht zu Gentechnikern und Gentechnikerinnen ausbilden in dieser Stunde, ist ja nun möglich, aber wir möchten einige Fragen klären. Und dazu sind wir heute da. Wir möchten Ihnen zeigen, wie die Gentechnik in der Pflanzenbiologie, was für Möglichkeiten das es da gibt. Wir wollen aber auch zeigen, wo Schwierigkeiten sind. Zwei Dinge sind für mich zum Vornherein eigentlich klar. Gentechnisch veränderte Produkte gibt es bereits heute an verschiedenen Orten in unserer Gesellschaft, ohne dass wir das richtig wissen. Sei es in der Medizin, sei es auch in gewissen Nahrungsmitteln, sei es sogar auch, das haben Sie vermutlich nicht gewusst, in den Waschmitteln. Andererseits ist auch völlig klar, dass die auf einer globalen Ebene die Welt vor Fragen steht, vor Problemen steht mit der wachsenden Bevölkerung, die gelöst werden müssen. Und da ist es vielleicht empfehlenswert, auch die Gentechnik unvoreingenommen zu prüfen. Wir haben einen Fachmann heute bei uns, der sich seit Jahrzehnten mit der Pflanzenzucht befasst und damit natürlich auch mit der Gentechnik. Wir möchten bei ihm einen Stand des Wissens abholen, der möglichst eine eigene Meinung ermöglicht. Also, ihr müsst nicht die ganze Zeit hier rumstehen. Verzeihung, wir haben uns da, glaube ich, falsch kommuniziert. Aber okay. Ich möchte nur nicht, dass Sie plötzlich umfallen. Und so. Unser heutiger Referent, meine Damen und Herren, wuchs als jüngstes von 6 Kindern auf einem Bergbauernhof auf 1200 Metern Höhe im bernischen Beatenberg auf. Als jüngster Junge hätte er eigentlich nach bernischem Recht den Hof übernehmen sollen. Aber er fand seine Liebe in einem ganz anderen Bereich, den man groß mit ja, Naturwissenschaften umschreiben könnte. Seine Eltern ließen ihn dann nach Interlaken ans Gymnasium Richtung Physik, Mathematik. Anschließend ging er nach Basel an die Uni, studierte dort Biologie, vor allem Mikrobiologie. Das war damals eigentlich eher nur in Basel möglich. Er diplomierte dort 1989 in Zellbiologie und 1993 machte er auch die Dissertation, und zwar zu einem speziellen Aspekt der Eintagsfliege, der Drosophila melanogaster. Und zwar bei einem Mann, der Weltruf genoss, vor 2 Jahren ist er gestorben, bei Walter J. Gehring. Bei ihm hat er die Dissertation geschrieben. Und wie es sich dann für einen Postdoc gehört, man geht dann sofort ins Ausland. Viele gehen nach Amerika, er ging zuerst nach Indien, ans Indian Institute of Science in Bangalore, blieb dort einige Zeit, ging dann aber auch nach Amerika, nach Long Island im Staat New York, ans Cold Spring Harbor Laboratory. Dort gründete er eine unabhängige Forschergruppe, 1994 war das, kam dann 5 Jahre später zurück, wieder nach Basel, ans Friedrich-Miescher-Institut. Dort eröffnete er wiederum eine Gruppe und 2000 wurde er Ordinarius für die Entwicklungsgenetik der Pflanzen am Institut für Pflanzenbiologie der Uni Zürich. Heute ist er zugleich auch Leiter dieses Instituts. Es freut mich sehr, dass eine solche Kapazität heute zu uns nach Winterthur kommt, und ich begrüße daher ganz herzlich Professor Dr. Uli Grossniklaus von der Uni Zürich. Bitte, Herr Grossniklaus. Ich habe da so gesagt, vor rund 7 Wochen saß hier auf diesem Tisch Maria Schönbechler, Geochemikerin der ETH Zürich. Auf die Frage, wie sie zur Geochemie gekommen sei, sagte sie, ja, sie wäre zuerst Postangestellte gewesen, hätte gerne mit den Leuten Kontakt gehabt, dann sei die Geologie wirklich zu ihrem großen Interessensgebiet geworden. Wann hat's bei Ihnen Klick gemacht, dass Sie gesagt haben, Genetik oder Biologie im weiteren Feld, das ist my choice? Wann hat's bei Ihnen?
Also es hat bei mir ganz, ganz früh angefangen. Natürlich durch die Arbeit auf einem Hof war die Verbindung zu Tieren und Pflanzen schon von klein auf gegeben. Und ich habe dann als 6-7-jähriger Junge habe ich eine Ziege erhalten von meinem Vater, war dann auch für die Zucht dieser Ziege zuständig und konnte verfolgen, wie sich da gewisse Charaktereigenschaften vererben. Also meine Ziege war eine Sahnenziege, eine weiße Ziege. Der einzige Bock im Dorf, das war ein Brienzer Bock, braun gefärbt, und die Nachkommen hatten eigenartige Farbmuster. Und mein Vater konnte mir die nicht erklären und hat mich zum Nachbarn geschickt, der an der Sekundarschule Biologie, Naturwissenschaften im Allgemeinen und Mathematik unterrichtete, und er hat mich dann ein bisschen versucht, das zu erklären, genetisch. Und daher kommt eigentlich die Faszination für die Genetik, die bis heute ungebrochen ist.
Also Gregor Mendel auf dem Bauernhof, genau, kann man sagen.
Genau.
Ja. Und jetzt sprechen wir heute über grüne Gentechnik. Mich dünkt manchmal, unter diesem Begriff verstehen viele Leute immer wieder ein leicht etwas anderes. Vielleicht ist der Begriff auch etwas schwammig. Was versteht man darunter?
Also unter Gentechnik ganz allgemein versteht man, dass man im Labor gewisse genetische Elemente zusammenbastelt, also Gene, die für Eigenschaften verantwortlich sind, vielleicht auch Sequenzen aus dem Erbgut, die wichtig sind, um diese Gene zu steuern, also wann und wo soll so ein Erbfaktor aktiv sein im Organismus, die neu kombiniert im Laboratorium und dann zurückbringt in einen Organismus. Und das machen wir bei Mikroorganismen seit 40, 50 Jahren. Brauchen die auch. Also im täglichen Leben haben wir viele, viele Produkte, die in Mikroorganismen hergestellt werden, also Bakterien oder Pilzen. Das nennen wir die weiße Gentechnik, die ist unbestritten. Wie Sie gesagt haben, Enzyme in Waschmitteln zum Beispiel kommen daher, aber auch Enzyme, die wir bei der Käseherstellung brauchen, werden so produziert, die kommen lange nicht mehr alle vom Kälbermagen.
Also das Lab?
Das Lab, das für das Brechen der Milch.
Größtenteils gentechnisch?
Genau, also in der Schweiz sind diese Zahlen sehr schwierig zu finden, weil natürlich die Käseproduzenten das nicht unbedingt offenlegen möchten. Aber in den USA war schon vor 20 Jahren, also die letzten Daten, die ich habe, sind von 98, 90% des Enzyms war biotechnologisch hergestellt und in England etwa 80%. Und das vor 20 Jahren. Also Sie können sich vorstellen, dass das heute noch einen viel größeren Anteil ausmacht.
Wir sprechen jetzt bereits von der Gentechnik. Ja. An und für sich, was man seit Tausenden von Jahren macht, ist die Züchtung, ist die Kreuzung. Wo ist denn hier der Unterschied?
Also der Unterschied vom wissenschaftlichen Blickpunkt aus ist eigentlich minim. Man macht einfach einen Schritt im Labor und geht dann zurück in den Organismus. Aber dieser Schritt im Labor beschleunigt natürlich die Züchtungsverfahren enorm. Also wir können gewisse sehr langwierige Prozesse umgehen im Labor, aber viele der Produkte könnten wir auch durch klassische Züchtung erzeugen, aber das dauert dann 15, 20 Jahre. Und das ist halt ein enormer zeitlicher Aufwand. Und manchmal ist es fast nicht möglich, das durch Zucht zu machen, weil viele der Pflanzengenome bei der grünen Gentechnik, wo es um Pflanzen geht, sind einfach extrem komplex. Also im Weizen zum Beispiel haben wir 6 Kopien jedes Gens. Wenn wir die verändern wollen, dann wird der Aufwand wird enorm. Also auch durch klassische Zucht.
Oder? Klar. Zurück zu den gentechnisch veränderten Produkten, die heute bereits vorhanden sind. Ich habe gehört, 80% der Baumwolle, die weltweit vorhanden ist, benutzt wird, sei auf diesem Weg eigentlich verändert worden, erzeugt worden. Ist das so?
Genau, ja. Also bei der Baumwolle haben wir bereits heute ein Produkt der grünen Gentechnologie, das eigentlich alle benutzen. Wenn Sie nicht speziell ein Label suchen, der sagt, das ist gentechnikfreie Baumwolle, dann sind 4 von 5 Hemden oder T-Shirts.
Das heißt 4 von 5 T-Shirts, ja, hier drin?
Genau, also auch meines, wahrscheinlich mein Hemd, ist aus gentechnologisch veränderter Baumwolle.
Einer der Kritikpunkte der Gegner lautet ja, dass genetisch veränderte Pflanzen im Freiland beispielsweise nicht veränderte Pflanzen verändern würden. Was sagen Sie dazu?
Also da gibt es keine klaren Daten, ob schon man jetzt diese genveränderten Pflanzen in Kanada und in den USA seit 20 Jahren, das ist gerade ein 20-Jahre-Jubiläum letztes Jahr, anbaut, hat man solche Probleme eigentlich sehr limitiert gesehen. Natürlich kommt es darauf an, welche Pflanze man ausbringt. Das hängt auch davon ab, in welcher Umgebung man das macht. Wenn ich zum Beispiel transgenen, gentechnologisch veränderten Mais in der Schweiz anbauen würde, wo es keine wilden Maispopulationen gibt, es gibt auch keine Verwandten, mit denen der Mais sich auskreuzen kann, dann ist das problemlos. Wenn ich das mit Raps machen würde, wo es viele Verwandte gibt, mit denen er sich auskreuzen könnte, dann müsste man da sicher vorsichtiger angehen und genau sich überlegen, welche Eigenschaften kann man freisetzen, welche könnten eventuell Probleme geben. Also es kommt darauf an, welche Gene man einführt, welche Umgebung vorhanden ist, wo man diese gentechnologisch veränderten Pflanzen freisetzen will. Das kann man nicht global als gefährlich oder ungefährlich, unbedenklich erklären.
Ja, und in diesem Zusammenhang kommt ja dann schnell der Vorwurf, es würde die Gesundheit schädigen. Was sagen Sie dazu?
Also, dass die gentechnologischen Produkte die Gesundheit schädigen, dafür gibt es überhaupt keine Evidenz, die wissenschaftlich erhärtet ist. Es gibt unzählige Studien, die das sich angeschaut haben, Kurzzeit-, aber auch Langzeitstudien, die über mehrere Jahre gingen, und man hat eigentlich nie negative Effekte festgestellt dabei. Es gab auch nie irgendjemanden, der wegen gentechnologischen Produkten im Spital endete, ganz im Gegensatz etwa zu Produkten aus dem biologischen Landbau, wo es immer wieder zu bakteriellen Unfällen kommt sozusagen, also dass die bakteriell verschmutzt sind und dann das zu Gastroenteritis führen kann oder so.
Was jetzt nicht heißt, dass Sie sagen, der biologische Landbau wäre des Teufels.
Überhaupt. Nein, überhaupt nicht. Aber im Vergleich dazu gibt es da dokumentierte Fälle, die sich klar zurückverfolgen lassen, und bei der Gentechnologie gibt es das nicht.
Seit 2005 haben wir in der Schweiz ein Moratorium. Die gentechnische Forschung an und für sich ist nicht gestoppt, aber die Ausbreitung oder die Anpflanzung von Pflanzen im Freien. Was halten Sie von, oder was bedeutet das Moratorium für Sie als Wissenschaftler?
Also die Wissenschaftsgemeinde hat eigentlich dieses Moratorium bekämpft und ist immer noch dagegen, weil es ein sehr negatives Signal aussendet, auch für unsere Studenten. Also wieso soll ich in diesem Gebiet etwas machen, wenn es überhaupt nie mögliche Anwendungen davon gibt? Ja, zweitens verlieren wir enorm die Kompetenz in diesem Gebiet. Also die großen Fortschritte, die passieren heute in China und den USA, bei uns stagniert dieses Gebiet zu einem großen Teil, einfach weil es an Attraktivität eingebüßt hat.
Ist das so?
Das ist auch spürbar. Es gab an der ETH zum Beispiel einen speziellen Lehrgang Biotechnologie in Pflanzen und die Attraktivität dieses Lehrgangs ist extrem gesunken. Die meisten Studierenden dort kommen aus dem Ausland, kommen gerade aus Schwellen- oder Entwicklungsländern, wo das Potenzial dieser Technologie ganz anders angeschaut wird als bei uns. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Gesetz zwar sagt, es behindere die wissenschaftliche Forschung nicht, aber in Tat und Wahrheit wird auch ein Versuch, der eine Freisetzung beinhaltet, enorm schwierig, ja, weil die Hürden, die administrativen Hürden sind enorm. Man muss die Prozesse so gut dokumentieren, so hohe Sicherheit haben. Natürlich einerseits, um die Umwelt zu schützen, das ist absolut verständlich, wenn man neue Produkte einbringt. Andererseits aber auch, um den Versuch vor Vandalen zu schützen, was dann eher unverständlich ist, von mir aus gesehen. Weil es ja um einen kontrollierten Versuch geht, wo man gewisse Anwendungen nur testen möchte. Und das wurde in den letzten Jahren ist extrem schwierig. Die Auflagen sind sehr hoch. Und deshalb gibt es kaum solche Forschungsversuche in der Schweiz. Also die kann man an einer Hand abzählen über die letzten 10 Jahre. Und die meisten meiner Kollegen, die machen es dann halt im Ausland. Mit Kollegen, mit Kollaborationen, weil es einfach viel einfacher
ist. Gut. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal so hier stehen. Wir haben ja anschließend in der Diskussion auch noch Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Vorerst, denke ich, aber müssen wir haben Sie jetzt die Gelegenheit, in Ihrem Vortrag grüne Gentechnik und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft weitere Ausführungen zu machen. Ich bin gespannt auf die Dimensionen, die Sie uns da aufzeigen werden. Vorerst möchte ich aber Cornelia Wild und Florian Wachter nochmals auf die Bühne bitten. Cornelia wird uns jetzt ein weiteres Schubert-Lied singen. Und zwar das Lied »Die liebe Farbe«. Es beginnt mit folgenden Worten: »Im Grün will ich mich kleiden, in grüne Trauer, Tränen weiden. Mein Schatz hat's grün so gern, will suchen einen Zypressenhain, eine Heide von grünen Rosmarin. Mein Schatz hat's grün so gern.« Bitte, die nächsten Minuten gehören euch.
Thank you.
Ich werde jetzt in den nächsten 3 Viertelstunden oder so ein paar Überlegungen machen zur Anwendung von grüner Gentechnologie und was für einen Beitrag diese Technologie für eine nachhaltige Landwirtschaft leisten könnte. Jetzt möchte ich dazu sagen, dass ich als Forscher an der Uni Zürich nicht Produkte herstelle, die für biotechnologische Anwendungen wichtig sind. Also ich bin kein Biotechnologe, sondern wir brauchen diese Technik jeden Tag im Labor, um Prozesse zu verstehen, ganz grundlegende Prozesse, die die Entwicklung der Pflanzen, besonders die Fortpflanzung der Pflanzen steuern. Also ich bin ein Anwender dieser Technologie, um Erkenntnisse zu gewinnen und nicht unbedingt um Produkte herzustellen. Aber ich habe eine gewisse Legitimation, über die Rolle der Gentechnik zu sprechen. Natürlich einerseits, weil ich diese Technik vom wissenschaftlichen Standpunkt her beurteilen kann. Aber andererseits, weil ich mich seit fast 15 Jahren engagiere in diesem Forum für Genforschung der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften, wo wir versuchen, auf faktenbasierende Informationen vor allem zu Handen des Parlaments zusammenzustellen und auch zu Handen der Öffentlichkeit und dort einen wissenschaftlichen Konsensus aufzubereiten. Und aufgrund dieser Tätigkeit haben wir vor einigen Jahren auch ein neues Doktorandenprogramm geschaffen, das ich leite. Das heißt Science und Policy. Dort werden Die Doktoranden machen dort nicht nur eine wissenschaftliche Arbeit im Labor, sondern sie beschäftigen sich eben auch mit diesem Zusammenspiel zu Gesellschaft und Politik und auch Verwaltung, die relevant ist für biotechnologische Verfahren. Und die Problematik, die sich stellt über die nächsten Jahre ist natürlich, das wurde bereits in der Einführung angetönt, das enorme Bevölkerungswachstum, das stattfindet. Sie sehen hier 3 verschiedene Projektionen der UNO, wie sich das globale Bevölkerung sich entwickeln würde bis etwa 2050. Und wenn man das mittlere Szenario hier anschaut, dann haben wir um 2050 etwa 9,5 Milliarden Leute auf dieser Erde. Die müssen irgendwie ernährt werden und die Ernährungssicherheit, die ist enorm gefährdet. Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren die Fläche, die pro Person zur Verfügung steht, um Nahrungsmittel zu produzieren, die nimmt laufend ab. Es wird geschätzt, dass die bis 2050 nur noch halb so groß ist, wie sie das 1980 war. Das heißt, wir müssen auf weniger Land immer mehr produzieren, um noch mehr Leute zu ernähren. Je nach Szenario erwarten wir, dass wir in den nächsten 20 oder vielleicht 30 Jahren die globale Nahrungsmittelproduktion etwa verdoppeln müssen. Also Ban Ki-moon, UNO-Generalsekretär, hat gesagt, wir müssen das verdoppeln bis 2030. Das nimmt ein sehr starkes Bevölkerungswachstum zur Grundlage. Wenn wir das Mittlere nehmen, dann ist aber diese Verdoppelung bis 2050 ganz sicher notwendig. Ich habe Ihnen gesagt, dass ein normales Zuchtprogramm sehr, sehr lange dauert. Eine neue Sorte zu züchten dauert 15, 20 Jahre, bis die auf dem Markt ist. Das heißt, wir haben eigentlich keine Zeit, um durch konventionelle Züchtung dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir sehen, wie sich die Agrarproduktion entwickelt hat, dann sehen wir, dass im Moment der Zuwachs eigentlich ausbleibt. Die Zunahme der Agrarproduktion stagniert. Sie sehen das auf der einen Seite hier für Weizen in Entwicklungsländern seit 1950 bis heute. Hier sehen Sie den Effekt der grünen Revolution. Der hat dazu geführt, dass die Weizenproduktion vervierfacht wurde in dieser Zeit. Aber Sie sehen auch, dass mittlerweile diese Kurve abflacht und es keine Zunahme mehr gibt. Das ist nicht nur in Entwicklungsländern so, sondern ist auch in sehr industrialisierten Landwirtschaftsszenarien so, zum Beispiel in Frankreich, hier für Mais. Wir sehen, dass die Zunahme an Produktion für Mais abnimmt und stagniert. Also die klassischen Zuchterfolge, auch die Modernisierung der Landwirtschaft und der Einbezug von Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden und so weiter, die kommt an ihre Grenzen. Und eine weitere Steigerung ist nur sehr schwierig zu erreichen. Und die weit verbreitete Sichtweise, dass der Hunger allein ein Verteilungsproblem ist, greift einfach zu kurz, weil wir global nicht mehr genügend produzieren für die wachsende Weltbevölkerung. Auch wenn wir das optimal verteilen würden, würde es bald nicht mehr reichen. Und deshalb hat der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik der Europäischen Kommission gesagt, dass es eine nachhaltige Produktivitätssteigerung braucht, ohne dass wir die Ressourcen zu stark belasten. Eine nachhaltige Weise, die auch die Bodenfertilität schont und die Umwelt schont. Und das bedingt, dass wir eigentlich ohne Scheuklappen alle Technologien anschauen. Und das beinhaltet biologischen Landbau wie Biotechnologie, wie die Ausnutzung von Nützlingen in einem Agrarökosystem. Jetzt, wo wäre überhaupt eine Produktionssteigerung noch möglich? Es gibt eigentlich zwei Bereiche, wo diese Agrarproduktion noch gesteigert werden kann. Das eine sind sogenannte biotische Stresse, also das sind Schädlinge, die den Ertrag vermindern, Pilzbefall, Bakterien, die die Pflanzen befallen. Das sind zum Beispiel Unkräuter, die kompetitieren mit den Pflanzen auf dem Acker. Das sind aber auch Insekten, die diese Pflanzen schädigen. Das sind alles biologische Faktoren, die zu einem Verlust an möglichen Ertrag zwischen etwa 30% bei Kartoffel und Mais bis zu 50% beim Reis führen. Also der Verlust vom möglichen Ertrag durch diese biologischen Faktoren kann bis zur Hälfte ausmachen. Und es ist deshalb kein Wunder, dass die ersten gentechnologischen Anwendungen haben genau auf diese Bereiche abgezielt. Sie haben versucht, die Unkräuter zu kontrollieren im Acker und sie haben versucht, den Insektenfraß zu reduzieren. Und ich werde Ihnen Beispiele dazu zeigen. Neben diesen biologischen Faktoren gibt es auch physikalische Faktoren, Hitze, Dürre, Salzstress, welche die Ertragslage natürlich reduzieren. Und das sind Themen, die wir heute, also in den letzten 10 Jahren oder so, untersucht haben und wo es auch technologische Lösungen gibt oder Ansätze gibt, die es ermöglichen, der Pflanze solche Stresssituationen besser zu überleben. Und ich werde Ihnen auch ein Beispiel dazu zeigen. Jetzt nochmal, um zurückzukommen, was ist überhaupt Gentechnik? Die klassische Gentechnik, von der wir heute sprechen, bezeichnet das Einbringen von eben neu kombiniertem Erbmaterial, das für bestimmte Eigenschaften verantwortlich ist, die wir im Labor zusammentun und dann zurück in das Erbgut des Lebewesens einbringen. Und Grundlage natürlich dieser Technologie ist, dass die biologische Information in Form von DNA oder DNS gespeichert wird. Das ist eine universelle Art der Informationsspeicherung, die von Bakterien zu Tieren zu Pflanzen universell ist und uns deshalb ermöglicht, solche Technologien überhaupt zu entwickeln. In Pflanzen wird dieses neu kombinierte Erbgut eingebracht in die Pflanzenzelle, indem wir wiederum einen biologischen Prozess ausnutzen. Und zwar brauchen wir das Agrobacterium tumefaciens, das uns hilft, ein Stück Erbgut vom Bakterium in die Pflanzenzelle zu übertragen. Ich werde Ihnen das dann ganz kurz auch noch erklären. Daneben gibt es andere Methoden. Ich kann zum Beispiel kleine Goldpartikel beschichten mit der Erbsubstanz und die auf eine Zelle schießen mit einer Genkanone. Dann wird diese DNA auch eingebaut ins Erbgut der Pflanze. Und es gibt andere Möglichkeiten heute, solche Erbsubstanz einzubauen ins Pflanzengenom. Aber bei den weit verbreitetsten gentechnologischen Anwendungen ist eigentlich immer Agrobacterium unser gentechnologischer Helfer. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, dass vor allem Unkrautbekämpfung und Insektenresistenz die erste Generation von gentechnologischen Produkten bestimmt hat. Das sind natürlich Aspekte, die vor allem dem Bauern etwas bringen und nicht unbedingt dem Konsumenten, mit Ausnahme der tiefen Preise, von denen auch der Konsument profitiert. Und hier ist das Prinzip der sogenannten BT-Insektenresistenz, das ist das am weit verbreitetsten gentechnologische Produkt eigentlich, ist dargestellt. Und das Prinzip kommt eigentlich aus dem biologischen Landbau. Und zwar hat man gemerkt, dass das Bakterium Bacillus thuringiensis, das hat zusätzlich zu seinem Erbgut noch ein zweites Chromosom, das für ein Insektizid kodiert. Das macht also eine Art körpereigenes Insektizid. Und dieses Insektizid ist sehr spezifisch. Wenn eine Insektenlarve so Bakterien isst, dann wird dieses Insektizid dazu führen, dass das Insekt stirbt. Und im biologischen Landbau hat man dann diese Bakterien gezüchtet, hat Suspensionen gemacht und die dann auf dem Feld versprüht, so dass wenn Insekten die Pflanzen gefressen haben, haben sie auch Bakterien mitgefressen und sind gestorben. Und anstatt dass man jetzt die Bakterien als Ganzes im ganzen Feld versprüht, hat der Gentechnologe einfach die Information für dieses natürliche Insektizid genommen und in eine Pflanzenzelle transferiert. Und jetzt macht die Pflanze selbst dieses Protein, das als Insektizid wirkt. Und wenn das Insekt die Pflanze frisst, dann frisst es auch dieses Protein, dieses Insektizid, und sie stirbt, die Insektenlarve. Das Positive an diesem Verfahren ist, dass diese Insektizidproteine, die sind extrem spezifisch. Also die betreffen nur eine bestimmte Gattung oder manchmal sogar nur wenige Arten einer Gattung der Insekten. Also wenn ich unterschiedliche Bakterien nehme und unterschiedliche dieser Toxine, kann ich ganz spezifisch nur den Maiszünsler damit betreffen oder nur eine andere Insektenart. Und das ist natürlich bei chemischen Insektiziden nicht möglich. Wenn ich die aufs Feld sprühe, dann töte ich Nützlinge und Schädlinge. Und es macht keinen Unterschied, welche Insektenart da betroffen ist. Also die Spezifität dieser Insektizide, die ursprünglich aus einem Bakterium kommen, die ist extrem wichtig. Natürlich können wir das auch noch verbessern. Wir können zum Beispiel machen, dass das Protein nur in den Blättern dass Insektizide, Protein nur in den Blättern hergestellt wird und nicht in den Früchten oder Samen, die wir essen. Wir können es auch so machen im Labor, dass zum Beispiel dieses Insektizid nur produziert wird, wenn Insekten bereits an der Pflanze fressen. Und alle diese Möglichkeiten können wir biotechnologisch generieren, aber die wären durch klassische Zucht kaum möglich. Der Effekt ist dann relativ groß. Hier ein Beispiel der Bete-Resistenz gegen den Maiszünsler. Wir haben hier eine durch diese Technologie geschützte Maispflanze, daneben eine, die vom Maiszünsler befallen ist. Natürlich haben wir höhere Erträge, wenn wir die Pflanzen so schützen. Wir brauchen sehr viel weniger Spritzmittel. Also wir tragen weniger Chemie ins Feld ein, weil eben die Pflanze sich selbst schützt gegen den Hauptschädling. Und wie gesagt, ist das sehr spezifisch. Also es tötet keine Nützlinge, sondern nur den Hauptschädling. Und was sehr wichtig ist, es gibt viel weniger Sekundärinfektionen, wenn nämlich die Pflanze befallen ist von einem Insekt und verwundet ist, dann führt das oft zu Pilzinfektionen. Und danach haben wir, wie wir es hier sehen, auch noch Pilze, die auf diesen Pflanzen wachsen oder Bakterien, die eingedrungen sind und die Pflanze schädigen. Und das führt auch dazu, dass oft diese Ernte dann mit Giftstoffen aus den Pilzen belastet ist. Und diese Belastung wird auch sehr viel geringer, wenn wir solche BT-Pflanzen nutzen. Und BT ist genau das, was eben in der Baumwolle heute etwa 80% genutzt wird und zu enormen Reduktionen des Austragens von Insektiziden geführt hat. Jetzt, wie bringen wir diese Gene in das Pflanzengenom rein? Ich habe Ihnen gesagt, dass wir einen biologischen Prozess ausnutzen, den Agrobacterium tumefaciens, das ist ein Bodenbakterium, natürlicherweise ausführt. Und zwar hat es ein sogenanntes Plasmid neben seinem normalen Genom in der Zelle und darauf ein kleines Stück, das wir Transfer-DNA nennen oder T-DNA. Und dieses Stück Erbgut kann übertragen werden vom Bakterium direkt in die Pflanzenzelle. Das Bakterium macht dazu eine Art Injektionsspritze aus Proteinen, die es ermöglicht, dieses Stück DNA direkt zu transferieren. Und das macht es natürlicherweise, um sich Vorteile zu verschaffen beim Wachstum. Normalerweise, wenn eine Pflanze beschädigt ist, also eine Wunde hat, das passiert sehr oft dort, wo der Übergang vom Boden zur Luft passiert. Und genau dort am Grenzbereich hatten die Pflanzen oft Wunden. Und das Bakterium, das im Boden vorkommt, kann dann in diese Wunde eintreten und gewisse Zellen verändern. Wenn diese DNA eingebaut wird im Pflanzenerbgut, dann werden dort bestimmte Erbfaktoren exprimiert, die dazu führen, dass die Pflanzenzellen sich unkontrolliert teilen. Also es führt zu einem Pflanzentumor oder zu einer Galle. Und diese Zellen der Pflanze werden so umprogrammiert, dass das Bakterium Nährstoffe von der Pflanze erhält und das Bakterium so besser sich vermehren kann. Also dieser Prozess passiert normal. Sie haben vermutlich in Ihrem Garten oder an Bäumen schon oft solche Gallen gesehen. Und wir nutzen jetzt einfach diesen Mechanismus aus und bringen so im Labor verändertes Erbgut in die Pflanzenzellen ein. Also wir können einfach hier dieses Stück DNA austauschen mit einem Faktor, der zum Beispiel Vitamine produziert oder eben ein BT-Toxin produziert und das so in die Pflanzenzelle einbringen. Dieser Prozess, wie gesagt, läuft natürlicherweise ab und wir haben einfach das Stück der Erbsubstanz, das transferiert wird vom Bakterium in die Pflanzenzelle, haben wir geändert. Aber dieser Prozess läuft auch in der Natur ab und es gibt gewisse Kulturpflanzen, die natürlicherweise solche Transgene enthalten. Zum Beispiel die Süßkartoffeln, die haben ein natürliches T-DNA, Stück in ihrem Genom, das vor tausenden von Jahren dort hinzugekommen ist. Und es war eine Überraschung, als vor ein paar Jahren, vor 2015, man gefunden hat, dass 290 verschiedene kultivierte Sorten von Süßkartoffeln alle dieses Stück TDNA enthalten. Also eigentlich ein Transgen, das von einem Bakterium herkommt. Man findet dieses Stück in keinen der natürlichen Verwandten der Süßkartoffel. Das heißt, das hat eigentlich eine wichtige Rolle bei der Domestikation dieser Kulturpflanze gespielt. Und alle Sorten der Süßkartoffeln enthalten also so ein Stück TDNA, wie wir das sonst im Labor generieren. Nun, der Anbau dieser Pflanzen in der Landwirtschaft ist eine Tatsache. Hier wird er zwar kontrovers diskutiert, aber wenn wir global schauen, dann sehen wir hier die Zunahme von genetisch veränderten Organismen in der Landwirtschaft. Und das ist nicht nur etwa in den USA und Kanada, wo sehr intensiv solche veränderten Pflanzen genutzt werden, sondern Sie sehen hier die rote Kurve, das sind Entwicklungs- und Schwellenländer, wo eine sehr starke Zunahme dieser Produkte stattgefunden hat. Bisher waren das vor allem genetisch veränderte Organismen, entweder mit Herbizidresistenz oder Insektentoleranz, dieses BT-Toxin. Und Sie sehen, dass bei der Sojabohne und bei der Baumwolle sind das 75-80% weltweit der gesamten Produktion, die bereits solche gentechnologisch veränderten Produkte darstellen. Beim Mais ist es etwa ein Drittel und bei Raps ist es etwas weniger, wobei man sagen muss, dass in den USA etwa 95% des Maises ist genetisch verändert, während dem in anderen Regionen der Welt ist es noch genetisch oder gentechnologisch unveränderter Reis. Mais. Entschuldigung. Jetzt, wieso sage ich, dass diese Technologie auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, also zur umweltschonenden Produktion leisten könnte? Wenn wir uns hier wissenschaftliche Studien anschauen, die sich mit Baumwolle oder mit Mais befassen und schauen, wie stark, wie viel Insektizide eingetragen werden, dann sehen wir, dass für, ganz besonders für Baumwolle, eine enorme Reduktion von einem Drittel bis zwei Drittel der eingebrachten Insektizide ins Feld stattgefunden hat. Gleichzeitig haben wir meistens eine recht starke Erhöhung des Ertrags. Dort, wo wir bereits eine sehr intensive Landwirtschaft haben, wie in Australien, wird zwar der Ertrag nicht gesteigert, aber der Eintrag von Insektiziden enorm reduziert. Dazu muss man wissen, dass für Baumwolle braucht es zwischen 8 bis 12, 13 Eintragungen von Insektiziden, ist sehr, sehr anfällig gegenüber verschiedensten Schädlingen und es wird deshalb, ist das ein chemisch sehr, sehr starkes belastetes Produkt, wenn das konventionell produziert wird. Wenn Sie BT-Baumwolle brauchen, also Baumwolle, die so ein natürlich kodiertes, natürlich produziertes Insektizid hat, dann wird das um die Hälfte, manchmal bis über 70% reduziert. Wenn Sie weniger Insektizid einführen müssen, dann haben Sie natürlich auch viel weniger Energieverbrauch. Der Traktor geht nur noch ein Drittel so oft oder ein Viertel so oft ins Feld. Und Sie haben damit auch eine sehr viel geringere CO2-Belastung, die durch diese landwirtschaftliche Produktion entsteht. Ähnlich ist das beim Mais. Wir haben hier zum Teil sehr starke Reduktionen von Insektizideintrag und eine mäßige bis hohe Erhöhung des Ertrages. Also im besten Fall sind die, im schlechtesten Fall sind die ertragsneutral, aber der Einsatz an Pestiziden und Insektiziden geht sehr stark runter. Auch der Energieverbrauch und dadurch profitiert natürlich der Bauer auch. Und im besten Fall hat er gleichzeitig eine starke Produktivitätssteigerung. Jetzt, diese Folie ist schon etwas älter, aber sie sagt eben, dass im Moment eigentlich immer noch Produkte der ersten Generation angebaut werden. Das ist diese BT-Technologie, die ich erklärt habe, und Herbizidresistenz, die uns erlaubt, die Unkräuter viel besser zu kontrollieren im Feld. Es führt natürlich auch zu mehr Herbizideinfuhr in diesem Fall. Und da muss man abschätzen, welche Herbizide sind besser für die Umwelt, welche sind schlechter für die Umwelt. Heutzutage sind neue Produkte bereits in Anwendung in vielen Ländern, die sich vor allem eben mit anderen Schädlingen wie Pilzen, anderen Insektenresistenten, Virusresistenz befassen, aber auch welche die Produkte, die landwirtschaftlichen Produkte verbessern. Zum Beispiel den Ölgehalt verändert oder eine bestimmte Stärke produzieren, die dann in der Industrie genutzt wird. Und im Moment in Entwicklung, also die gibt es bereits im Labor und auch in Feldversuchen, haben wir die dritte Generation. Da geht es vor allem um Toleranz gegenüber physikalischen Stresse wie Hitze, Trockenheit, Versalzung des Bodens und so weiter. Aber auch um eine Verbesserung der Nahrungsqualität dieser Produkte, indem eben Vitamine zum Beispiel angereichert werden, nicht im Blatt, sondern im Samen, der konsumiert wird, oder indem der Eisengehalt erhöht wird und so weiter. Ich möchte Ihnen nur zwei ganz kurze Beispiele zeigen, das ist noch im Labor. Hier haben wir Tabakpflanzen, die normale Pflanze, und diese hat ein zusätzliches Gen im Erbgut. Die sehen, bevor sie Trockenstress ausgesetzt werden, ganz normal aus. Wenn wir sie dann zwei Wochen nicht mehr wässern, dann sehen die Pflanzen nicht mehr so toll aus. Wenn wir nach zwei Wochen wieder mit Wässern beginnen, dann sind die normalen Pflanzen alle gestorben. Die Pflanzen mit dem einen zusätzlichen Gen, die haben das überlebt und die haben kaum eine Einbuße im Ertrag gehabt. In diesem Fall ist das bereits eine fortgeschrittene Technologie, weil wir hier das Gen, das schützt vor diesem Trockenstress, wird nur angeschaltet, wenn tatsächlich der Stress da ist. Also wenn diese Pflanze nie Trockenheit ausgesetzt wird, dann exprimiert sie dieses eingesetzte Gen auch nie. Und heutzutage versucht man Pflanzen zu machen, die eben gegen Trockenheit, Bodenversalzung, extreme Hitze oder auch Staunässe nach sehr starkem Regen besser überstehen kann, toleranter ist gegenüber diesen Extremsituationen, die natürlich immer häufiger auftreten durch den globalen Klimawandel, wo wir immer häufiger extreme Wetterereignisse haben. Ein anderes Beispiel, das Sie alle sicher sehr gut kennen, ist der Golden Reis, der von Ingo Protricus an der ETH entwickelt wurde, der einen erhöhten Vitamin A-Gehalt hat. In die gleiche Richtung gehen heute viele Projekte, wo die Zusammensetzung der Proteine verändert wird, der Eisengehalt erhöht wird oder Omega-3-Fettsäuren produziert werden in Nahrungsmitteln. Und das wäre dann Aspekte, die eher für den Konsumenten gedacht sind, während bisher vor allem Charaktereigenschaften verändert wurden, die dem Produzenten, dem Bauern zugutekommen. Das waren jetzt vielleicht vor allem Beispiele, die man in einer großflächigen Landwirtschaft benutzen könnte oder auch in Entwicklungsländern und Schwellenländern. Aber auch in der Schweiz gibt es durchaus Probleme, die man sehr gut mit biotechnologischen Ansätzen angehen könnte. Ein großes Problem ist zum Beispiel die Phytophthora-Infektion von Kartoffeln. Kartoffel ist ein sehr wichtiges Produkt für den Schweizer Bauern. Und die wird eigentlich jedes Jahr befallen von der Kraut- und Knollenfäule. Um die zu bekämpfen, muss der Bauer zwischen 8 und 12 Mal Fungizide ins Feld eintragen. Und zwar im integrierten Produktion und konventionellen Anbau sind das etwa 3 Kilogramm pro Hektar pro Jahr an Fungiziden, die eingetragen werden ins Feld. Auch beim biologischen Landbau ist die Belastung enorm. Dort braucht es etwa 5 bis 8 Kilo Kupfer pro Hektare pro Jahr, um diese Pilzinfektionen irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und das ist natürlich eine enorme Belastung für die Bodenfruchtbarkeit über längere Zeit. Also ob konventionell oder biologisch hergestellte Kartoffeln, um Phytophthora, diese Kraut- und Knollenfäule, in Schach zu halten, müssen sie sehr, sehr viel machen, das negativ ist für die Bodenfruchtbarkeit und die langfristige Nachhaltigkeit für den Bauern. Es gibt Phytophthora-resistente Kartoffeln, Man hat Resistenzgene gegen diese Krankheit gefunden in wilden Verwandten der Kartoffeln und die dann eingeführt in Kartoffeln, die man anbaut. Das führt dazu, dass nur noch etwa ein Drittel der Menge an Fungiziden ausgeführt wird. Man kann jetzt nur noch mit 2 Behandlungen etwa pro Jahr kommt man durch mit diesen Pflanzen, anstatt 8 bis 12 Behandlungen. Natürlich hat das dann auch eine bessere Energiebilanz, weil man weniger ins Feld muss mit dem Traktor, hat auch eine bessere CO2-Bilanz. Und einen Schutz für den Boden, weil der Boden nicht belastet wird mit Chemikalien, aber auch nicht stark verdichtet durch die Traktorbefahrung. Es gäbe auch viele andere Beispiele, zum Beispiel haben wir seit Jahren Apfelsorten, die resistent sind gegen den Feuerbrand. Die wurden vor 15 Jahren an der ETH entwickelt, sind immer noch nicht im Anbau, obschon Feuerbrand ein großes Problem ist für den Apfelproduzenten. Es gibt ähnliche Ansätze für den Anbau von Zuckerrübe, der sich für die Schweiz durchaus lohnen würde und vor allem eine nachhaltigere Landwirtschaft ermöglichen würde. Also rein vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gibt es eigentlich keinen Grund, dass man nicht auch auf der kleinräumigen Schweizer Landwirtschaft diese Technologie einsetzen würde. Aber es gibt natürlich andere Überlegungen und die Bauern im Moment sehen, dass ein Gentech-Free-Label für sie ökonomisch besser ist und dass sie aus diesen Gründen zum Beispiel auf die Technologie verzichten wollen. Und das ist nachvollziehbar, zielt aber nicht auf die Technologie ab, sondern auf rein ökonomische Überlegungen. Um diesen Teil zusammenzufassen, ich denke, dass die grüne Biotechnologie eben ein großes Potenzial bietet, um erstens die Nahrungssicherheit zu gewährleisten, aber auch die Nachhaltigkeit der heutzutage sehr intensiv betriebenen Landwirtschaft zu verbessern. Natürlich birgt jede Technologie auch Gefahren, ich will das nicht verneinen. Ich sehe die größte Gefahr in den neuen Abhängigkeiten, die entstehen. Abhängigkeiten von großen Saatgutfirmen, die ständig mehr fusionieren. Sie haben gehört, Syngenta wird jetzt vermutlich übernommen von einer chinesischen Firma. Monsanto wird vermutlich mit BASF fusionieren und so weiter. Also es gibt eine riesige Konzentration dieser Technologie in ganz wenigen Händen. Und das ist problematisch für die Zukunft dieser Technologie und vor allem auch für den Bauern, der diese Technologie nutzen möchte. Wie ich beschrieben habe, muss man auch den Einzelfall anschauen. Gewisse Pflanzen sind absolut bedenkenlos in einem bestimmten landwirtschaftlichen Umfeld, während dem andere durchaus vielleicht Probleme mit Auskreuzungen haben könnten. In der Schweiz gab es eine sehr große Studie zu diesem Thema, das nationale Forschungsprojekt 59, das vom Parlament initiiert wurde. Und diese Studien, die kamen zum Schluss, dass es eigentlich keine Gesundheits- oder Umweltrisiken gibt, die spezifisch für die grüne Gentechnologie sind, sondern dass die gleichen Risiken bestehen für konventionell gezüchtete Pflanzen. Und wir sollten eigentlich die Eigenschaft der Pflanze in den Vordergrund stellen, unabhängig davon, wie diese Pflanze hergestellt wurde. Ob da ein Schritt im Labor passiert ist oder alles durch klassische Züchtung, spielt eigentlich keine Rolle für die Eigenschaften, die die Pflanze am Schluss hat in ihrer bestimmten Umgebung. Und das ist das, was wir uns anschauen sollten. Es braucht also eine differenzierte Sichtweise. Man muss sich überlegen, um welche Pflanzenart geht es überhaupt, welche Erbfaktoren, welche Gene haben wir eingeführt und in welcher Umgebung wollen wir die freisetzen. Wie ich gesagt habe, eine Freisetzung zum Beispiel von Mais in der Schweiz wäre problemlos in Bezug auf Auskreuzung, währenddem das vielleicht in Mexiko etwas anderes ist, dem Zentrum, wo Mais ursprünglich herkommt. Ist klar, dass die Pflanzenwissenschaften für die Zukunft eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen werden. Und zu diesem Schluss kam auch Robert Teachen, der Professor ist an der University von Berkeley, ein Molekularbiologe, und er hat sich in seiner wissenschaftlichen Karriere nie einen Deut um Pflanzen gekümmert, wirklich nicht. Als er Präsident des Howard Hughes Medical Institutes wurde und sich die globalen Probleme überlegt hat, kam er zum Schluss, dass die Pflanzenwissenschaften in Bezug auf Nahrungssicherheit, die Gesundheit des Menschen, aber vor allem auch den Schutz der Umwelt, also der Nachhaltigkeit und auch für erneuerbare Energie extrem wichtig ist, und hat deshalb zum ersten Mal überhaupt auch Geld gesprochen für Pflanzenprojekte vom Howard Hughes Medical Institute, das sich sonst nur auf gesundheitsbezogene Projekte fokussiert hatte. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was trägt dann der Großniklaus und seine Gruppe dazu bei, um die Zukunft unseres Planeten zu verbessern. Und ich möchte Ihnen in den letzten 4-5 Folien noch einen Ausblick geben, wo wir versuchen, einen Beitrag zu leisten zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft auf globaler Ebene. Und zwar versuchen wir, eine Eigenschaft, die vorkommt in etwa 400 Blütenpflanzen auf der ganzen Welt verteilt, natürlicherweise, wir versuchen, die zu verstehen von einem grundlagenwissenschaftlichen Blickpunkt aus und dann auf Nutzpflanzen zu übertragen. Bei dieser Eigenschaft geht es um Apomixis. Apomixis ist definiert als die asexuelle Fortpflanzung durch Samen. Das heißt, apomiktische Pflanzen produzieren Samen, also das Resultat der Fortpflanzung, aber es gab keine Durchmischung des Erbgutes. Es ist eine asexuelle Fortpflanzung, das heißt, die Samen sind genau gleich wie die Mutterpflanze war. Es gab keinen Vater, der etwas dazu beigetragen hat. Es gab auch nicht eine neue Durchmischung des Erbguts, wie das normalerweise von einer Generation zur nächsten stattfinden wird. Und Sie sehen hier das Resultat der Apomixis. Und zwar haben wir uns hier die Nachkommen angeschaut einer Pflanze, das ist das Habichtskraut. Das kann sich sowohl apomiktisch, also asexuell fortpflanzen, wie auch sexuell. Wir sehen auf der linken Seite die sexuellen Nachkommen und auf der rechten Seite die apomiktischen oder asexuellen Nachkommen. Die sexuellen Nachkommen, die sind alle genetisch unterschiedlich. Da gab es eine Vermischung des Erbguts, Erbgut des Vaters kam dazu, das Erbgut der Mutter wurde halbiert. Und es gibt ganz unterschiedliche neue Charaktereigenschaften. Wir haben hier Pflanzen, die sind noch nicht im Blühzustand, andere sind bereits weit fortgeschritten. Es gibt solche, die sind komplett unverzweigt, andere sind sehr stark verzweigt. Wir haben kleine Pflanzen, große Pflanzen. So wie wir das normalerweise finden in einer sexuellen Population, wo jedes Individuum eben eine andere Kombination von Erbfaktoren hat. Auf der rechten Seite sehen Sie Pflanzen, die schauen alle identisch aus. Die haben etwa die gleiche Verzweigungsart, die haben den gleichen Blühzeitpunkt, die sind etwa gleich groß. Das sind Pflanzen, die sind absolut identisch zu ihrer Mutter. Sind apomiktische Pflanzen, die Nachkommen sind genetisch identisch, sogenannte Klone der Mutter, und die Eigenschaften bleiben immer gleich. Natürlich ist die Neukombination von Erbgut die neue Variation generiert, das ist die Basis der Zucht. Wir kombinieren Sachen, wir selektionieren Eigenschaften, die für die landwirtschaftliche Produktion wichtig sind, Resistenzen, Toleranzen, höhere Erträge und so weiter. Aber es wäre schön, wenn wir mal ideale Pflanzen haben, wenn wir die dann fixieren könnten. Fixieren zum Beispiel durch Apomixis. Dass dieses Zusammenspiel zwischen sexueller und apomiktischer Fortpflanzung sehr zukunftsträchtig wäre, hat man bereits in den 30er Jahren realisiert. Nawaschin und Karpatschenko haben sich überlegt, dass es phänomenal wäre, wenn man Keterosis, und ich komme noch dazu, was das ist, fixieren könnte, zum Beispiel in Weizen oder Mais, über lange Zeit. Wenn das möglich wäre, wäre das aus Ihrer aus Ihrer Sicht vermutlich das Wichtigste überhaupt, das man in der Landwirtschaft erneuern könnte. Und deshalb denkt man, dass wenn man tatsächlich Apomixis in einer Kulturpflanze haben könnte, dass dies eine neue grüne Revolution auslösen könnte, die sehr wichtig wäre für die Nahrungssicherung und eine nachhaltige Landwirtschaft. Jetzt steht da hybrider Weizen oder hybrider Reis. Und dazu muss ich noch kurz ausholen und erklären, was sind denn solche Hybride. Hybride werden heute in der Landwirtschaft sehr, sehr weit angebaut. Also jede Maispflanze, die Sie sehen, ist eine hybride Maispflanze. Reis, der in China und ganz Kambodscha, Laos, Vietnam angebaut wird, ist alles hybrider Reis. Reis, die meisten Gemüse, die angepflanzt werden, sind Hybride. Und das hat folgenden Grund. Hybride sind sehr viel widerstandsfähiger als die Elternpflanzen und sie haben vor allem enorm viel höheren Ertrag. Bis etwa 1910, 1920 hat man nur Inzuchtlinien angebaut. Also es war eine bestimmte Sorte, die hat man immer selbst gekreuzt, und diese Inzuchtlinie wurde angepflanzt. Die hat einen relativ bescheidenen Ertrag. Das sehen Sie hier im Mais dargestellt. Das ist eine Inzuchtlinie, das ist die andere Inzuchtlinie. Und etwa um 1912 hat George Shull, damals am Cold Spring Harbor Laboratory, wo ich später dann auch gearbeitet habe, zwei solche Inzuchtlinien gekreuzt und hat daraus ein Hybrid erhalten, also die erste Generation dieser Kreuzung. Das war nicht nur sehr viel größer und widerstandsfähiger, sondern hat auch einen sehr, sehr viel höheren Ertrag gemacht. Gewisse Kombinationen erlauben eine Ertragssteigerung von 300-400% beim Mais. Und seit da wird eigentlich nur hybrider Mais angebaut. Diesen hybriden Mais herzustellen braucht sehr viel Effort. Man muss jedes Jahr diese beiden Linien kreuzen, um die Samen zu machen. Diese Samen werden dann verkauft. Und darauf basieren alle großen Saatgutfirmen, die eben dann auch in dieser Zeit entstanden sind, zuerst um Mais-Hybridsamen zu machen, und später sind sie dann auch in die Biotechnologie und in andere Anwendungen gegangen. Jetzt, wo könnte Apomixis helfen? Normalerweise machen wir dieses Hybrid jedes Jahr, und nach Mendel ist die F1-Generation uniform. Also die haben alle, genetisch sind die identisch, aber sie haben ein anderes Genom vom Vater als von der Mutter. Wenn wir jetzt in die nächste Generation gehen und die Nachkommen dieser Pflanze nehmen, dann haben wir alle mögliche Aufspaltung von Charaktereigenschaften. Weil nach Mendel ist die F2 dann nicht mehr uniform, sondern alle Eigenschaften verteilen sich in Neukombinationen unter den Nachkommen. Und so ein Feld ist für einen Bauern nicht brauchbar. Ein Feld, wo die eine Pflanze 3 Wochen blüht vor der anderen Pflanze, die einen Samen 1 Monat reif sind vor den anderen Samen, das ist in der Landwirtschaft unmöglich. Deshalb braucht der Bauer entweder Inzuchtlinien, die blühen zur gleichen Zeit, die sind zur gleichen Zeit erntereif, aber haben einen tiefen Ertrag, oder er braucht Hybride, die auch zur gleichen Zeit blühen, zur gleichen Zeit erntereif sind, aber einen hohen Ertrag haben. Aber er muss das Saatgut entweder selbst herstellen, das ist sehr aufwendig, oder er muss es jedes Jahr kaufen. Er kann das Saatgut nicht von der Hybridpflanze nicht aufbewahren und wieder aussehen, sonst hat er so ein Feld. Wenn ich jetzt in diesem Moment Apomixis einschalten könnte, dann könnte ich den hybriden Effekt, den Heterosis-Effekt bewahren und der Same könnte aufbewahrt werden. Und das wäre natürlich vor allem für Subsistenzfarmen, die für ihr eigenes Auskommen Anbau betreiben, enorm wichtig, weil die Landwirtschaft von Selbsternähren, von Subsistenzbauen, die basiert eigentlich auf dem Aufbewahren des Saatgutes jedes Jahr. Die Apomixis könnte verschiedenste Anwendungen haben. Zum Beispiel können wir jede genetische Kombination könnte man sofort fixieren, wenn man Apomixis einfach anschalten könnte. Auch die von diesen sogenannten F1-Hybriden. Das würde den Subsistenzbauern ermöglichen, eben auch Hybridsamen anzubauen. Im Moment können sie das nicht, weil niemand angepasste Hybride macht für einen Markt, wo keine Kaufkraft herrscht. Und zweitens könnten sie diese Samen auch aufbewahren. Es würde die Zuchtprogramme enorm viel schneller machen und viel billiger. Und deshalb würde man dann auch für Pflanzen züchten, für die im Moment gar nicht gezüchtet wird. Zum Beispiel die Kuhbohne, die in Westafrika zum täglichen Essen gehört, also ein Hauptnahrungsmittel ist. Es gibt keine Firma, die an Kuhbohnen züchtet. Der Markt ist viel zu klein, ist nicht lukrativ für eine Firma. Das Gleiche gilt für verschiedenste Hirsesorten, die wichtig sind als Grundnahrungsmittel in Afrika. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Teff in Äthiopien. Es gibt da keine großen Zuchtprogramme für diese Sorten, für diese Kulturpflanzen. Und deshalb gibt es auch keine Hybride oder keine Inzuchtlinien, die einen höheren Ertrag hätten. Wenn die Zuchtprogramme günstiger würden und schneller, dann würde dort ein neuer Markt entstehen, um auch solche Pflanzen zu züchten. Und schließlich, sehr wichtig, es würde erlauben, Kulturpflanzen, die man normalerweise vegetativ vermehrt, also wie Kartoffeln oder Süßkartoffeln, Yams, aber auch Bananen oder Cassava, das sind Hauptnahrungsmittel in vielen, vielen Gegenden der Welt, die werden Stücke geschnitten, wieder in den Boden gegeben und das führt zu einer sehr starken Anreicherung von Viren. Und bei Cassava zum Beispiel gehen so 30-40% der Pflanzen zugrunde, weil sie sehr viel Viren in sich tragen. Viren werden normalerweise nicht durch Samen übertragen. Also wenn man das via Samen machen könnte, durch Apomixis, dann hätte man diesen Verlust wegen Virusbefall hätte man nicht mehr. Der Wert nur für Cassava, wenn man das apomictisch vermehren könnte, wird auf etwa 9 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Der Wert von Apomixis insgesamt auf je nach Schätzung zwischen 50 und 150 Milliarden Dollar pro Jahr. Der landwirtschaftliche Wert für die Bauern, für die Ökonomie. Nun wurde zum Glück dieses Potenzial auch erkannt von Bill Gates und seiner Bill und Melinda Gates Foundation. Nachdem er die ersten Jahre sein Geld vor allem investiert hat für gesundheitsrelevante Aspekte, also AIDS-Bekämpfung, Verbesserung der Grundversorgung der Landbevölkerung in Afrika, hat er vor ein paar Jahren realisiert, dass eigentlich eine kleine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion den weitaus größten Effekt hat auf die Bevölkerung dort. Wenn Sie nur ein paar Prozent mehr Geld machen können auf einer Farm in Afrika, die Farmen werden vor allem durch die Frauen betrieben, dann führt das dazu, dass ein Kind mehr zur Schule gehen kann, dass vielleicht Medikamente gekauft werden können, die sonst nicht zur Verfügung stehen. Und die Bill und Melinda Gates Foundation hat vor etwa 7-8 Jahren angefangen, sehr viel Geld in landwirtschaftliche Forschung zu investieren, genau aus diesem Grund. Unter anderem finanziert sie auch ein Projekt für Apomixis, um das in Hirse und in die Kuhbohne einzuführen. Das sind grobe Versuche, erste Gehversuche, wo wir probieren, zusammen mit 7 anderen Gruppen rund um die Welt, Erkenntnisse, die wir im Labor gewonnen haben, jetzt das erste Mal einen Schritt Richtung Anwendung im Feld zu machen. Und damit möchte ich schließen und bin offen für jegliche Fragen und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben uns eindrückliche Fakten gezeigt, Herr Groß-Niklaus, und ich bin dort natürlich hängen geblieben bei der Aussage, Großfirmen wie Syngenta, wie Monsanto und so, die natürlich ein Monopol ausüben in dieser Richtung, was das Saatgut anbetrifft. Wie kann das verändert werden? Ich weiß, Sie haben da eine etwas andere Meinung, was die Freigabe solcher neuen Pflanzen anbetrifft.
Also ich sehe diese Konsolidierung im Saatgut-Agrobereich als sehr skeptisch an. Das hat vor etwa 20 Jahren begonnen, da gab es noch sehr viele Saatgutfirmen. Eine nach der anderen wurde aufgekauft von den fünf großen, also Syngenta, Monsanto, Dow Agrochemicals, DuPont und Limagrain in Frankreich. Und das waren dann die letzten fünf praktisch. Und jetzt fusionieren die auch noch. Und dann haben wir noch drei. Und das ist ein Riesenproblem. Nicht nur, weil sie das Saatgut dann monopolisieren, sondern auch die Technologie. Sie haben dann Technologie, die patentgeschützt ist und so weiter. Kleine Firmen haben dann gar nicht die Möglichkeit, neue Technologien in ihren Programmen anzuwenden. Wir arbeiten mit gewissen Firmen zusammen, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem Projekt der Bill und Melinda Gates Foundation. Dort ist auch eine Firma beteiligt, weil die Foundation das Zusammenspiel vom Public- und Private-Sektor sehr positiv sieht. Aber unsere Verträge stipulieren ganz klar, dass Anwendungen im humanitären Bereich, also für Entwicklungsländer, Subsistenz bauen, denen müssen Gratislizenzen gewährt werden, wenn es durch patentgeschützte Technologien gibt. Währenddem in entwickelten Ländern, in Industrieländern, diese Technologie natürlich ausgenutzt werden kann, auch kommerziell, darf sie das nicht in Entwicklungsländern oder je nachdem, was für ein Produkt es ist, auch in Schwellenländern. Also wir haben das von unserer Seite stipuliert, bereits bevor wir dieses Projekt hatten mit der Bill und Melinda Gates Foundation und mit einer Firma zusammengearbeitet haben, und das wurde auch übernommen ins gegenwärtige Projekt.
Lassen Sie mich eine zugegebenermaßen vielleicht etwas naive Hypothese formulieren. Sie als Vertreter der Wissenschaftscommunity, nicht Sie persönlich, sondern als Vertreter der Wissenschaftscommunity, hätten es vermutlich in der Hand, einen entsprechenden Druck auszuüben auf diese Firmen, rein was die wissenschaftlichen Erkenntnisse anbetrifft. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist gar nicht so einfach, aber wir haben das probiert. Ich habe vor vielen Jahren, 1997, vor 20 Jahren eine kleine Konferenz organisiert, die war durch die Rockefeller Foundation, wurde die unterstützt, zu Apomixis. Und wir haben damals alle Leute, die an Apomixis gearbeitet haben, eingeladen, es waren etwa 25 Leute. Und wir haben dort uns entschlossen, dass wir eben, wenn wir Verträge haben mit Firmen, und wenn man im öffentlichen Sektor arbeitet, an einer Uni, dann macht man keine Produkte, die direkt angewandt werden. Da braucht es eine Firma, die weiterentwickelt, die dann auch den ganzen Sortenschutz macht, die Deregulierung, damit das überhaupt frei gegeben werden kann und so weiter. Aber wir haben uns dort zusammengetan und gesagt, wir wollen sicherstellen, dass die Technologie für Entwicklungsländer frei wird. Und wir haben damals die sogenannte Bellagio-Deklaration veröffentlicht, wo wir uns verpflichtet haben, das zu machen. Jetzt viele meiner Kollegen haben das dann schlussendlich auch nicht gemacht, aber wir haben versucht, das immer durchzuziehen. Und die Leute, die heute in diesem Gates-Projekt involviert sind, die waren schon damals bei dieser Konferenz dabei und die haben das auch wirklich jetzt die 20 Jahre so durchgezogen. Also man kann einen gewissen Druck ausüben, aber schlussendlich braucht es die Universität, die dahinter steht, mit ihrem Technologietransfer-Office, und dann die auch die Verträge aushandelt schlussendlich. Und das ging bei uns sehr gut im Zusammenspiel mit der University of California in diesem Fall, die entsprechende Regeln dann durchgesetzt hat.
Vielen Dank. Jetzt denke ich, gibt es verschiedene Fragen. Wir gehen wieder mit den Mikrofonen herum. Wer hat eine Frage, möchte Sie an Herrn Großniklaus stellen? Herr Bertscher. Ja, das Mikrofon kommt hier gleich.
Ja, da, ich komme auf das Moratorium in der Schweiz zu sprechen. Welche Hintergrundinteressen sind denn vorhanden, ein solches Moratorium so lange Zeit durchzuführen? Es macht, wenn man ihnen ja zuhört, keinen Sinn.
Ja, das gibt verschiedene Beweggründe dahinter. Also die am ehrlichsten sind die Bauern, mit denen ich spreche, an verschiedenen Veranstaltungen, die sagen, für uns ist das ökonomisch besser. Wir haben nichts gegen die Technologie, aber im Moment bringt uns ein Gentech-Free-Label mehr als die Technologie. Es gibt aber auch solche Bauern, die sagen, wenn du einen Phytophthora-resistenten Kartoffel hast, dann baue ich sie an. Und die gibt es seit über 10 Jahren. Aber es darf sie niemand anbauen. Es gibt ideologische Scheuklappen. Ist klar, die Grünen sind strikte dagegen. Nicht unbedingt von mir aus gesehen aus wissenschaftlich basierten Fakten, sondern rein aus ideologischen Gründen. Es passt nicht zu ihrem Bild, wie man die Umwelt schützen sollte. Interessanterweise sieht das der Direktor des FIBL-Landers, der könnte sich, also FIBL ist das Institut für landwirtschaftlichen, biologischen Landwirtschaftsbau in Basel-Land oder in Frick. Auf jeden Fall ist er das Institut für biologischen Landbau. Und der könnte sich ein Zusammenspiel zwischen biologischem Landbau und Gentechnologie sehr gut vorstellen. Darf das aber auch nicht zu laut sagen. Weil da gibt es Synergien, man könnte Sachen kombinieren, die sehr positiv sein könnten.
Interessant war ja auch, dass die wissenschaftliche Kommission des, glaube ich, Nationalrats auch dagegen war.
Ja.
Die wissenschaftliche Kommission des Nationalrats.
Ja. Das ist problematisch, aber ich kann Ihnen sagen, dass sich mit dem Thema Gentechnologie niemand, da gewinnt niemand Wahlen, man kann sich nur die Finger verbrennen. Deshalb haben wir auch keine Leute, die sich da stark machen im Parlament.
Dominik da vorne. Horst Carlsen.
Zwei Aspekte. Der erste ist, ich denke, man darf bei der Konzentration der Konzerne nicht immer weiter zuschauen, denn schlussendlich haben wir vielleicht nur noch eine oder zwei Konzerne in der ganzen Welt, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und die verfolgen ihre Geschäftsinteressen. Da hilft nichts anderes, meiner Ansicht nach, dass die Politik eingreift und zwar ganz massiv. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, Sie haben Apomixi erwähnt. Und so wie ich es verstanden habe, Apomixi ist eigentlich ein Klonen. Die Pflanzen sind immer wieder genetisch identisch mit ihren Mutterpflanzen. Nun hat jede Pflanze natürlich auch ein Widerstandspotenzial gegenüber ihren Feinden, damit sie sich natürlich in der Umwelt durchsetzen kann. Und die Umwelt ist natürlich auch dynamisch. Mit anderen Worten, Insekten entwickeln sich weiter, Pilze entwickeln sich weiter und so fort. Wie viele Generationen an apomiktischen Pflanzen können sie sich eigentlich leisten, bevor irgendein Fressfeind natürlich einen Zusammenbruch der apomiktischen Pflanzen natürlich erreicht, und zwar sehr schnell dann. Wie viele Generationen an apomiktischen Anbaufolgen können Sie sich da leisten?
Also in dieser Hinsicht, da ändert sich gar nichts im Vergleich zur gegenwärtigen Situation. Denn heute baut der Bauer entweder Inzuchtlinien an, die sind genetisch identisch. Und zwar jede Generation. Es sind nicht Klone, aber sie sind so stark durch Inzucht genetisch homogenisiert, dass das auch ein Genotyp ist. Das andere, was angebaut wird, ist ein Hybrid. Auch das ist genetisch uniform. Also schon heute haben wir im Feld einfach einen Genotypen. Und es ist ein ständiger Wettlauf, weil dann Resistenzen werden gebrochen vom Pathogen. Man muss neue einbringen. Das macht die Pflanzenzucht ständig. Ja? Und praktisch jedes Jahr, jedes zweite Jahr kommt was Neues auf den Saatgutmarkt, um diesem Wettlauf mitzumachen. Also Resistenzen gegenüber Pathogenen, Pilzen, Bakterienbefällen, Insektenbefällen, das passiert ständig schon jetzt. Und wir mit der Apomixis machen wir den Klon einfach anders. Aber der Genotyp wäre der gleiche wie der Genotyp des Hybrids, das heute angebaut wird. Und natürlich würde man auch da immer neue Hybride entwickeln. Aber man könnte sie fixieren, ein paar Jahre könnte der Bauer sie brauchen und dann käme das nächste, so wie das heute der Fall ist. Also das läuft, heute haben wir die Situation schon so. Das eigentlich im Feld ist herrscht genetische Uniformität. Und das würde von daher nicht viel ändern. Natürlich müsste man auch ständig neue Eigenschaften züchten, weil die Zucht ging aber viel schneller. Und die Fixierung der Charaktere ginge sehr viel schneller.
Weitere Fragen? Hier? Sie kommt, das Mikrofon kommt.
Apomixis scheint ja gegenwärtig etwas sehr Vielversprechendes zu sein. Jetzt nichts hat meiner Meinung nach nur Vorteile, sondern eben auch Nachteile. Also das ist meine Erfahrung im Leben. Nichts ohne Nachteile. Wir haben heute noch nicht über die Nachteile von Apomixis gehört. Und dann etwas eine Frage, die etwas weiter weg liegt. Aber Apomixis bei den Menschen, wie wäre denn das? Wäre das ein Vorteil? Wäre das gefährlich? Das wären ja, die Menschen wären dann absolut steuerbar. Und zurück zu den Pflanzen, eben die Gefahren.
Also Nachteile der Apomixis.
Ja.
Ein Nachteil wurde erwähnt, oder? Man hat dann genetische Uniformität. Nur ist das eben in der Landwirtschaft schon heute so. Und auch heute, man hat Zuchtprogramme, genau um diesem Problem zu entgehen. Das würde sich nicht ändern. Aber das jetzt evolutionär, in evolutionären Zeiträumen gedacht, hat Apomixis natürlich den Nachteil, dass die genetische Vielfalt verloren geht. Und deshalb hat bereits in den 30er Jahren hat Darlington gesagt, Apomixis is a dead end of evolution. Aber für die Landwirtschaft spielt das natürlich keine Rolle. Die Zeiträume sind sehr, sehr viel kürzer. Und abgesehen, glaube ich auch nicht, dass Darlington recht hatte. Wir haben Apomikten, die sind enorm erfolgreich. Und die hatten basierend auf Fossilfunden, seit 15, 20 Millionen Jahren keinen Sex und sind immer noch da. Also Löwenzahn zum Beispiel, von der Schweiz nach Norden, die sind alle asexuell, alle apomiktisch, von hier gegen Süden sind sie sexuell und die im Norden sind nicht weniger widerstands- oder leistungsfähig als die im Süden. Also ich bin nicht sicher, ob Darlington da recht hatte, und das bringt mich auf ein anderes Forschungsgebiet in meiner Gruppe, das ist die sogenannte Epigenetik. Es gibt eben nicht nur Genetik, es gibt noch Epigenetik, die trägt auch zur Vielfalt bei. Und bei Apomikten glaube ich, dass dort die Rolle größer ist als bei Sexuellen von Epigenetik. Aber ich möchte da nicht weiter drauf, ja, das ist ein ganz anderes Thema.
Wollen wir zum Humanaspekt noch etwas sagen, was auch in der Frage drin war?
Also ich denke, erstens denke ich nicht, dass es möglich ist bei Menschen. Also von daher muss ich mich auch nicht drum kümmern. Das hat wiederum was mit Epigenetik zu tun, mit der sogenannten genetischen Prägung, die bei Menschen und auch bei Pflanzen vorkommt, die aber sonderbarerweise die Apomikten umgehen. Aber das ist bei Säugetieren nicht möglich, obschon man seit 30 Jahren fast daran erforscht und die Mechanismen sehr gut versteht bei Säugetieren. Es braucht einen Satz des Erbguts vom Vater und eines der Mutter, damit die Entwicklung normal abläuft. Wenn Sie eine Maus kreieren, die zwei Sätze vom Vater hat oder zwei Erbgutsätze von der Mutter, sterben die Embryonen ab. Das ist seit 1985 experimentell demonstriert, und das kann man nicht umgehen im Moment. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wenn Sie mehr zum Thema wissen möchten, es gab kürzlich einen Dokumentarfilm, Die Welt ohne Männer, glaube ich, ist der. Er kam auf Dreisat. Dort wird mehr über dieses Thema gesprochen.
Gut.
Wurde am Frauentag ausgestrahlt. Eine Welt ohne Männer.
Weitere Fragen. Wer hat noch eine Frage? Ja, hier vorne. Ernst Wehrli.
Also noch zur Apomixis. Ich meine, bei den Pflanzen ist es ja so, dass die Keimbahnbildung ganz anders ist als beim Menschen, viel komplizierter.
Genau.
Und darum ist es gar nicht möglich. Aber erst eine Frage ist, haben Sie schon Erfolg mit Apomixis? Und eine zweite Frage ist, Sie haben gesagt, es ist viel einfacher, gentechnisch Pflanzen zu verändern als über Züchtung. Nun, ich habe es ein bisschen mitverfolgen können, die Entstehung des Golden Reis, und das war sehr aufwendig, über 10 oder 15 Jahre. Wie hat sich dieser Prozess der Gentechnik in der Pflanzenbiologie verändert oder verkürzt? Wie lange geht es, bis man eine Pflanze hat, die man nachher großtechnisch anbauen kann?
Das dauert, also die, bis eine gentechnisch veränderte Pflanze in den Anbau kommt, dauert es immer noch sehr lange. Ja, weil man natürlich die, jede Sorte, die freigesetzt wird, zugelassen wird, die geht durch ein Testsystem an mehreren Orten über mehrere Jahre, muss den Ertrag dokumentieren, die Widerstandsfähigkeit, und nur wenn das besser ist als die geläufigen Sorten, wird das überhaupt freigelassen. Also es gibt diese Multi-Year, Multi-Site-Testing, das kann man nicht umgehen. Aber wir können das Startmaterial sehr viel schneller herstellen. Und dort können wir gut und gerne bis zu 10 Jahren einsparen. Also dauert dann die ganze Zucht vielleicht noch 7 bis 10 Jahre statt 15 bis 20 Jahre. Aber das Ganze, was am Punkt Sortentesten abläuft, das muss natürlich gleich sein. Und im Moment sind die Auflagen für Gentech-Produkte noch so hoch, dass sehr viele andere Tests noch absolviert werden müssen. Und das ist enorm kostspielig. Deshalb wird das nicht so oft gemacht. Das können nur riesige Firmen, das können keine kleinen Firmen, weil die ganze Deregulation, damit man eine Zulassung erhält für ein Gentech-Produkt, ist sehr viel aufwendiger als für eine neue Sorte, die klassisch gezüchtet wurde.
Hast du nicht noch eine zweite Frage?
Die zweite war Apomixis, haben wir Erfolge erst. Also wir arbeiten jetzt seit gut 20 Jahren daran. Apomixis ist sehr komplex. Man muss mindestens 3 Entwicklungsprozesse umprogrammieren. Also man muss die Reifeteilung, die wichtig ist für die Bildung der Keimzellen, die muss man irgendwie umgehen. Dann, wenn man eine Eizelle hat, dann muss die sich in einen Embryo entwickeln ohne Befruchtung. Der Samen muss lebensfähig sein, das heißt, es braucht andere Bedingungen, die erfüllt sind. Mindestens 3 Programme müssen geändert werden. Und in meinem Labor können wir 2 dieser 3 Programme ändern, aber noch nicht das 3. Aber in einem anderen Labor, in diesem Konsortium, können Sie das 3. ändern. Und wir sind im Moment gerade dabei, die 2 Sachen in Mais zusammenzubringen. Und dann sollte im Prinzip es möglich sein, zumindest als erster, vermutlich sehr ineffizienter Test, Apomixis in Mais zu machen. Was wir bereits können, mit einer Effizienz von etwa 15%, sind Klone in Mais herzustellen. Aber es ist noch nicht richtige Apomixis. Wir brauchen noch einen speziellen Vater, um das zu machen. Aber wir können Klone der Mutter herstellen, je nach Konstellation im Erbgut zwischen 8 und etwa 18%. Also es ist ein sehr vielversprechender Beginn und war gut genug, um eben die Gates Foundation dazu zu bringen, dieses Konsortium mit 7 beteiligten Forschergruppen zu finanzieren. Und das, was wir im Mais machen, sollte jetzt auf die Kuhbohne und Hirse übertragen werden.
Nächste Frage.
2 letzte Fragen. Sie haben dieses eindrucksvolle, für mich eindrucksvolle Bild gezeigt, der apomiktischen Pflanze, die in der Mitte stand und rechts, glaube ich, waren es Vaterpflanzen und links Mutterpflanzen irgendwie. Und die in der Mitte, die war ungefähr Größenordnung 0,5 Meter höher. Wie sah es da eigentlich aus? Oder sagen wir mal so, jede Pflanze benötigt ja auch Energie, um zu wachsen. Irgendwie. Wie sieht es aus mit Düngung und Wasser für alle 3 Typen, die jetzt hier auf diesem Bild standen?
Okay.
Das ist der eine Punkt. Und das andere hätte ich doch gern noch, vielleicht bitte eine kleine Bemerkung zu meiner allerersten Frage eben. Wie kann man da irgendwie die Forschung oder überhaupt oder die Konzentration verhindern, dass Forschung weiterhin immer in immer weniger Konzernen sich vereinigt?
Also die letzte Frage, da braucht es Regierungen, die einschreiten. Das liegt nicht unbedingt an den Wissenschaftlern. Ja, aber ich meine, da könnten Kartellinstrumente zum Zug kommen. Die EU könnte die Fusion verbieten. Und sollte vielleicht, oder? Die erste Frage, da ging es um die Elternpflanze, um das Hybrid, ja, das sehr viel mehr Ertrag hat. Die Pflanzen sind generell nicht unbedingt limitiert durch Energie, also Photosynthese ist extrem effizient, aber durch Nährstoffe. Also wenn, sind sie Phosphor und Nitrat limitiert, da braucht es natürlich den entsprechenden Dünger. Also sie können nicht einen großen Ertrag haben, ohne die richtigen Nährstoffe im Boden zu haben. Und auch natürlich ist die Landwirtschaft im Moment extrem abhängig von Bewässerung. Also ein Großteil des Süßwassers endet in der Landwirtschaft, das ist klar. Deshalb versucht man natürlich die Wassergebrauchseffizienz zu verbessern. Also die Water Use Efficiency auf Englisch, die kann man auch bereits gentechnologisch verbessern, indem die Prozesse des Wasserzufuhrs und vor allem der Verdunstung, der Transpiration durch die Pflanze optimiert werden. Und da gibt es, das ist ein großes Thema der Forschung, also mit weniger Wasser den gleichen Ertrag zu erhalten und auch der Gebrauch der Nährstoffe. Da gibt es auch viele, also klassische Züchtungen, damit die Pflanzen gleichen Ertrag mit weniger Nitrat zum Beispiel machen können, weniger Stickstoff.
Also Anpassungen an eine immer ungünstiger werdende Welt. Ja. Ich würde fast sagen, die letzte Frage, hinten hat sich noch einer hergemeldet, ja?
Ja, ich möchte Sie noch ansprechen auf die Revolution, die derzeit stattfindet in der Gentechnologie. Es gibt neue Technologien.
Können Sie das Mikrofon etwas näher an den Mund halten?
So. Besonders bekannt ist CRISPR-Cas.
Ja.
Und diese Technologien sind zum einen sehr kostengünstig, zum anderen sehr präzise in der Art und Weise, wie Eingriffe am Genom vorgenommen werden können. Und zum dritten ist bei den Nachkommen nicht mehr nachweisbar, dass Gentechnologie eingesetzt wurde. Wie schätzen Sie die Risiken dieser Technologie ein?
Ja, ich hätte dazu sogar noch 4 Dias, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Aber CRISPR-Cas funktioniert wunderbar in Pflanzen. Also es erlaubt eine noch gezieltere Veränderung des Erbguts. Und die Produkte sind danach eigentlich nicht mehr unterscheidbar von Produkten der klassischen Züchtung. Also beschleunigt das Ganze noch ein wenig mehr, aber vor allem lassen sich die Resultate kaum mehr unterscheiden von klassischer Züchtung. Deshalb sind die meisten Wissenschaftler der Meinung, dass das nicht mehr genetisch, gentechnologisch veränderte Organismen sind, sondern die sollten eigentlich mit klassisch gezüchteten Organismen gleichgesetzt werden. Aber weder die Schweiz noch die EU hat entschieden, wie sie mit dieser Technologie umgeht. Amerika, also USA, Kanada und Argentinien haben entschieden, für die sind das einfach konventionelle Sorten. Die sind nicht mehr als Gentech zu deregulieren und zu testen. Wie das in der Schweiz kommt, wissen wir nicht. Wir haben von der Akademie der Naturwissenschaften eine Séance de Reflexion gemacht zu diesem Thema, wo wir Leute aus Vollzug, Politiker, die Presse eingeladen haben dazu. Wir haben auch ein Factsheet dazu veröffentlicht, das Sie auf der Webseite der Akademie finden können, wie diese neue Technologie, neuen Züchtungstechnologien eingeschätzt werden von der wissenschaftlichen Seite her. Und wir sehen darin enormes Potenzial. Also wir brauchen CRISPR-Cas natürlich auch praktisch täglich im Labor, um die Funktion der Gene zu verstehen, also in der Grundlagenforschung. Es gibt bereits Produkte, die angebaut werden in den USA, die so hergestellt wurden.
Vielen Dank, Herr Grossniklaus. Übrigens, die Adresse, die Internetadresse ist www.scnat.ch. Mhm. Das ist die Akademie, die Sciences Naturelles de la Suisse. Dort, wenn Sie dort reingehen, dann finden Sie diese Unterlagen, von denen Herr Grossniklaus gesprochen hat. Meine Damen und Herren, ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich hier jetzt stoppen. Wir hatten eine, ich glaube, das darf man ruhig sagen, eine sehr erfolgreiche Reihe Wissenschaft um 11 über diesen vergangenen Winter. Und da, Herr Grossniklaus, haben Sie wirklich einen krönenden Abschluss eigentlich geliefert. Sie haben uns mit Ihren, uns ist es ja wichtig von der NGW, dass man mit Erklärungen, mit klärenden Informationen, dass man hier sagen kann, was Sache ist, Wenn uns das gelungen ist, dann freut uns das natürlich und Sie haben heute sicher sehr viel dazu beigetragen. Und dazu möchte ich Ihnen eigentlich im Namen uns allen ganz herzlich danken. Das war schön. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht, wir haben mit dem Gehör als evolutionsmäßiges Wunderwerk haben wir begonnen im letzten Herbst. Dann ist der Rektor der Universität, Michael Hengartner, ist gekommen. Er hat über die Apoptose, den kontrollierten Zelltod, gesprochen. Dann hatten wir im Januar die Leiterin der AXA Winterthur-Versicherung, die Leiterin für Unfallverhinderung, Bettina Zahn, sie hat uns gezeigt, was da läuft. Wir hatten die Frau Maria Schönbechler bei uns, die gezeigt hat, wie die Erde entstanden ist. Vor etwa 3 Wochen hatten wir Günther Di Sertori, den Teilchenphysiker, bei uns, der uns, ja, ich würde sagen, bis an den Anfang der Welt genommen hat, diese Reise gemacht hat, ins unendlich Große und auch Exkurse in die Philosophie gemacht hat. Und heute sind wir vom extrem Großen beim extrem Kleinen gelandet. Das ist Wissenschaft um 11. Ich sage das all den Leuten, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind. Eine solche Tour d'Horizon können wir Ihnen natürlich im nächsten Jahr wiederum bieten, im nächsten Winter. Wir werden dann als erstes beginnen mit dem Geologen Oskar Keller. Ein betagter Mann, aber wunderbar präsent. Er wird uns zeigen, aus geologischer Sicht, wie der Rhein, wie das Töstal, wie Winterthur entstanden ist. Kommen Sie, es lohnt sich. Das wird spannend werden. Dann sprechen wir auch über Energie. Wir haben ja in der NGW, seit eigentlich das Parlament beschlossen hat, den sogenannten Energieumstieg zu machen, haben wir uns gesagt, wir müssen in den Exkursionen und in den Vorträgen immer wieder auf Energiethemen zu sprechen kommen. Das können klassische Themen sein, das können aber auch alternative Themen sein. Und wir werden im kommenden Winter werden wir einen ETH-Professor bei uns haben, Anton Gunzinger. Er ist Computersimulationsspezialist. Und er hat die wilde Forderung aufgestellt, die Schweiz könne nur mit Alternativenergien leben. Nun, wir werden hören, wir werden sehen, was daran wichtig ist, das ist oder richtig ist, das wird sicher auch Emotionen bringen, aber wir sind der Meinung, wir müssen auch solche Themen müssen wir bringen. Also, das ist ein weiteres Thema, dann werden wir über AIDS und die dritte Welt sprechen. Sie alle kennen den Infektiologen Rudi Lütti, der in Zürich am Spital war, da beziehungsweise Professor war, ging dann nach Simbabwe, nach Harare, gründete dort ein kleines Spital. Er hat zugesagt, er kommt hierher. Das wird sicher sehr spannend werden. Dann werden wir auch ein Thema haben im nächsten Februar. Was für Strategien, Überlebensstrategien haben eigentlich Säugetiere im Winter? Also der Schneehase oder der Hirsch und so weiter. Und da kommt ein wunderbarer Referent, das ist Jürg Paul Müller, der ehemalige Direktor des Naturmuseums Chur, ein witziger Mann, der sehr kompetent spricht. Er hat auch das Bartgeier-Projekt hat er ins Leben gerufen, also er wird bei uns sein. Und dann werden wir auch angesichts der Digitalisierung überall werden wir auch über die sogenannte datengesteuerte Gesellschaft sprechen. Es kommt jemand von der ZHW hier, Kurt Stockinger, er wird uns da sagen, was Sache ist. Und wenn Sie selber jetzt ein Haustier zu Hause haben, dann müsste Sie eigentlich der letzte Vortrag unbedingt interessieren. Da geht es nämlich um die Therapie krebskranker Tiere. Sie können sich vorstellen, dass das ja nicht nur finanzielle Aspekte sind, die da hineinspielen. Es sind viele moralisch, ethische, emotionale Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Das alles also im nächsten Winter, Wissenschaft um 11. Wir machen das, weil wir eben überzeugt sind, dass diese Art von Wissenschaftsvermittlung eine gute Präsentation oder eine gute Kommunikation darstellt und viele Leute interessiert. Und noch ganz kurz, an den Freitagabenden werden wir selbstverständlich auch wieder 10 Vorträge haben, jeweils um 8 Uhr drüben in der ZHW. Wir werden über Supervulkane sprechen, wir werden über einen neuen Blick ins All sprechen, via Gammastrahlen. Wir werden über Verschlüsselung, Kryptographie werden wir sprechen. Wir werden über Mikroroboter im menschlichen Körper sprechen, also die Medizin, die macht da auch gewaltige Fortschritte. Wir werden auch den goldenen Schnitt kennenlernen, den kennen viele von Ihnen natürlich aus der Schule, aber wo er überhaupt heute überall vorkommt, wir haben einen wunderbaren Referenten gefunden, der das macht. Und dann sprechen wir auch über Antibiotikaresistenz in Lebensmitteln, das sind alles so Themen, die von denen man heute immer wieder spricht und auf die wir gerne zu sprechen kommen möchten. Und dann kommt eben auch die berühmte Genschere CRISPR-Cas. Die wird auch in einem Vortrag, werden wir das zeigen. Was ist CRISPR-Cas? Was kann sie in der Humanmedizin, auch in der Pflanzenbiologie? Da werden wir also auch dabei sein. Und dann für alle astronomisch, Weltall, kosmologisch interessierten Leute, wie gefährlich sind Asteroiden, wie wirklich ist die Gefahr, was kann man effektiv dagegen tun? Man kann schon bei gewissen, aber nicht bei allen. Und schließlich werden wir auch nochmals in die quasi in die Welt der Nanotechnologie eintauchen und schauen, was da für neue Materialien überhaupt kommen. Auch das ja 1986 Nobelpreis für das Rastertunnelmikroskop und dann gab es ja einen wirklichen Boom in Sachen Nanotechnologie. Und fast hätte ich vergessen, auch in der Kinderuni läuft natürlich wieder einiges ab diesem Herbst. Im Oktober, wir werden über Gravitation sprechen, wir werden die Mäuse etwas kennenlernen besser, wir werden zum Mond einen Vortrag haben und wir werden einen Referenten haben, der sagt, die Spinnen sind die tollsten Tiere, die man sich vorstellen kann. Und wir werden zum Raumschiff Erde, sehr ein geologischer Vortrag, werden wir sprechen. Auch hier ein Vortrag zur Geheimschrift. Und last but not least werden wir jemanden haben, der uns sagt, wie Affen zueinander sagen, ich liebe dich. Wenn Sie also Sie sehen, da läuft einiges in unserer Gesellschaft draußen. Am Eingang gibt's die grünen Broschüren. Da sind sämtliche Vorträge von diesem Winter drin. Die neue Broschüre, die kommt dann. Die gelben Broschüren, das sind die Exkursionen, die jetzt aktuell sind für diesen Sommer. Sie können sich da selbstverständlich an den Exkursionen, wo es noch Platz hat, anmelden. Werden Sie aber Mitglied. Sie haben größere Chancen, aufgenommen zu werden. Nun, zum Schluss möchte ich eigentlich noch ein paar Leuten ganz persönlich danken. Einerseits haben wir ja jedes Mal Leute vom Konservatorium hier und der verantwortliche Mann, dem ich quasi anfangs Herbst das Programm schicken kann und sagen kann, bitte überlegt ihr was Gescheites, Kluges zu diesen einzelnen Themen, die irgendwie eine Verbindung haben, die passen. Das ist der Simon Wenger vom Konservatorium Winterthur einerseits. Andererseits möchte ich aber auch den Leuten von der alten Kaserne möchte ich ganz herzlich danken. Kilian Schmid hinter dem Mischpult, Dominik Morf, der mit dem Mikrofon herumgegangen ist, Pierre Balou, der am Getränkestand ist. Sie wissen ja, diese Leute von der alten Kaserne, die müssen einen Job tun, den das Parlament vor einigen Jahren natürlich zusätzlich nicht einfacher gemacht hat mit dem ganzen Sparprogramm Winterthur und so weiter und so fort. Die Leute geben uns aber, und da spreche ich jetzt als Präsident der NGW, immer noch hervorragende Bedingungen. Dadurch ist es möglich, dass wir zu einem anständigen Preis diese Veranstaltungen hier immer noch machen können. Und ich denke, all diesen Leuten, die ich jetzt erwähnt habe, die verdienen einen speziellen Applaus. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zum letzten Stück. Cornelia Wild, und sie singt für uns das Schubert-Stück Frühlingsglaube. Ein Text, der Text stammt von Uhland. Und ich denke, der passt wunderbar zur heutigen Zeit. Die Lindenlüfte sind erwacht. Sie säuseln und wehen Tag und Nacht. Sie schaffen an allen Enden. O frischer Duft, o neuer Klang. Nun, armes Herze, sei nicht bang. Nun muss ich alles, alles wenden. Wenn das nicht eine Erklärung an die Zukunft ist, na, ich bitte Cornelia und Florian an die Arbeit.
Thank you.